die Ecke gucken. Deswegen ist es möglich, dass ihr drei vielleicht euch mit dahin setzt. Da sind noch zwei Stühlchen frei. Ja, Stella, passt das für euch? Ihr könnt euch sonst auch auf den Boden setzen. Vielleicht können wir auch den Tisch mal ein bisschen kurz wegräumen. Genau.
Genau, jetzt fangen wir an mit der Gebetslesung. Heute ist der zweite Sabbat dran. Genau, das wäre die Seite 26. Das Wort und die finale Verkündigung des Evangeliums von Ellen G. White. Zu jeder Zeit hat Gott seine Diener ausgesandt, um Sünde in der Welt wie auch in der Kirche zu tadeln. Das Volk hörte gerne sanfte Reden und die reine, ungeschminkte Wahrheit ist unbeliebt. Viele Reformatoren entschieden sich, zu Beginn ihres Dienstes große Vorsicht walten zu lassen, wenn sie gegen die Sünden in ihrer Kirche und ihrem Land vorgingen. Mit dem Vorbild eines reinen christlichen Lebens hofften sie, Menschen zu den Lehren der Schrift zurückzuführen. Aber der Geist Gottes kam über sie, wie er einst über Elia gekommen war und ihn dazu bewegt hatte, die Sünden eines bösen Königs und eines abgefallenen Volkes zu rügen. Sie konnten nicht anders, als die deutlichen Aussagen der Bibel zu predigen, und zwar auch jene Lehren, die sie bisher nur zögerlich dargelegt hatten. Sie wurden dazu gedrängt, die Wahrheit und die Gefahr, die den Menschen drohte, mit Eifer zu verkünden. Ohne Furcht vor den Folgen machten sie die Worte, die ihnen der Herr mitgeteilt hatte, bekannt, sodass das Volk gezwungen war, die Warnung zu hören. So wird auch die dritte Engelsbotschaft gepredigt werden. Wenn die Zeit da ist und der Inhalt mit größter Kraft verkündigt werden muss, wird der Herr durch demütige Menschen wirken und die Gedanken derjenigen leiten, die sich seinen Dienst weihen. Die Mitarbeiter werden viel mehr durch die Salbung des Heiligen Geistes befähigt als durch Lehrinstitute. Menschen des Glaubens und des Gebets werden gedrängt, mit heiligem Eifer hinauszugehen und die Worte zu verkünden, die Gott ihnen anvertraut hat. Die Sünden Babylons werden offengelegt. Diese ernsten Warnungen werden das Volk aufrütteln. Aber Tausende werden Worte hören, die noch nie an ihr Ohr gedrungen sind. Mit Verwunderung werden sie vernehmen, dass Babylon die Kirche ist, die wegen ihrer Irrtümer und Sünden gefallen ist, weil sie die Wahrheit ablehnte, die ihr vom Himmel gesandt wurde. Wenn sich das Volk dann an seine früheren Lehren wendet und diese eindringlich fragt, ob die Dinge sich wirklich so zugetragen hätten, werden die Prediger ihnen Fabeln erzählen und beruhigende Dinge vorhersagen, um ihre Befürchtungen zu besänftigen und ihr bewachtes Gewissen zu beruhigen. Da sich aber viele nicht durch bloße menschliche Aussagen abspeisen lassen und ein klares »So spricht der Herr« verlangen, werden die volkstümlichen Prediger wie einst die Pharisäer in Zorn geraten, weil ihre Autorität in Frage gestellt wird. Sie werden die Botschaft als satanisch verleumden und Massen, die der Sünde verfallen sind, aufwiegeln, um die zu verfolgen, die die Botschaft verkündigen. Ja, oftmals fragen wir, aber wollen wir die Wahrheit nicht ins Auge sehen. Vor allem dann, wenn wir wissen, dass schlechte Neuigkeiten uns erwarten. Aber warum eigentlich? Schämen wir uns unterbewusst, dass die Wahrheit uns wehtut? Oder haben wir Angst, dass wir bewusst werden, wo wir gerade im Leben stehen und wir unzufrieden sind damit? Ja, um sagen, diesen Schmerz zu vermeiden, versuchen wir Menschen, die Sachen umzugehen und erstellen eine Illusion unserer eigenen Welt. Wir denken, dass es ohne die Wahrheit im Leben besser geht. Doch je länger wir in dieser Illusion leben, desto schmerzhafter wird es am Ende. Wir müssen die Wahrheit konfrontieren und vor dieser nicht verstecken. Wie wir uns auch nicht verstecken vor der Wahrheit müssen, dürfen wir sie auch den anderen nicht vorenthalten. In dem Text wurde Elia als Beispiel gezeigt, der ohne Furcht vor Konsequenzen die Wahrheit begegnet ist. Gott hat Elia die Kraft gegeben, so zu wirken. Auch heute noch schenkt Gott jeden Einzelnen die nötige Kraft, wenn wir es in seinem Namen machen. Gottes Wirkung haben wir vor allem in der Gebetswoche gespürt. Dies alles schenkt uns Mut und Hoffnung, weiter im Weg mit Gott zu gehen. Denn auch wenn die Botschaft von einigen nicht ernst genommen wird, wird es ebenfalls Menschen geben, denen wir damit erreichen und Hoffnung schenken. Und dies allein verdanken wir nur Gott.
Gesegneten Sabbat, liebe Gemeinde. Wir werden jetzt zusammen den nächsten Abschnitt leben. Das Licht wird unterdrückt. Ich lese. Sobald sich der Kampf auf neue Gebiete ausdehnt und sich das Volk auf Gottes unterdrücktes Gesetz besinnt, geriet Satan in Aufruhr. Die Kraft, die von der Heilsbotschaft ausgeht, irritiert nur die, die ihr widerstehen. Die Geistlichen werden fast übermenschliche Anstrengungen unternehmen, um das Licht zu unterdrücken und zurückzuhalten, Entschuldigung, damit es nicht auf ihre Herden scheint. Mit allem ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln werden sie versuchen, eine Diskussion über solch lebenswichtige Fragen zu unterdrücken. Die Kirche wendet sich an den starken Arm der Staatsgewalt und Papsttreue, und Protestanten werden dies gemeinsam tun. Wenn die Bewegung zur Durchsetzung der Sonntagsfeier mutiger und entschlossener auftritt, wird man gegen diejenigen, die Gottes Gebote halten, diskriminierende Gesetze erlassen. Man wird sie mit Geldstrafen und Gefängnis bedrohen. Oder es werden ihnen als Anreiz zur Aufgabe ihres Glaubens einflussreiche Stellungen oder andere Belohnungen und Vorteile angeboten. Doch ihre standhafte Antwort wird sein: Beweist uns unseren Irrtum aus dem Wort Gottes. Genauso wie sich Luther unter ähnlichen Umständen verteidigte. Diejenigen, die man vor ein Gericht führt, werden die Wahrheit kraftvoll verteidigen, sodass etliche, die ihnen zuhören, sich entschließen werden, alle Gebote Gottes zu halten. Auf diese Weise wird Licht zu Tausenden gebracht, die sonst nicht über diese Wahrheit erfahren hätten. Gewissenhafter Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes wird als Rebellion behandelt werden. Satan wird Eltern so verblenden, dass sie ihre gläubigen Kinder hart bestrafen. Vorgesetzte werden den Mitarbeitern unterdrücken, der Gottes Gebote hält. Die Liebe wird erkalten. Kinder werden enterbt und aus dem Haus getrieben. Die Worte des Paulus werden sich buchstäblich erfüllen. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Weil sich diese Verteidiger der Wahrheit weigern, den Sonntag zu heiligen, werden einige von ihnen ins Gefängnis geworfen. Andere verbannt, wieder andere, die rechtlose Behandlung behandelt werden. Für die menschliche Vernunft erscheint dies heute alles unmöglich. Doch sobald der bändigende Geist Gottes von den Menschen zurückgezogen wird und sie unter dem Einfluss Satans, der die göttlichen Grundsätze hasst, stehen werden seltsame Dinge geschehen. Das menschliche Herz kann äußerst grausam werden, wenn Gottes Furcht und Liebe einmal besiegt sind. Wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zum Glauben an die dritte Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben und sich auf die Seite der Gegner schlagen. Sie werden sich der Welt und ihrem Geist anschließen, und die Angelegenheit ist nahe demselben Licht sehen. Wenn Prüfungen kommen, wählen sie den leichten, populären Weg. Talentierte Menschen mit vorbildlichen Manieren, die sich einst an der Wahrheit erfreuten, werden ihre Talente einsetzen, um ihre Zeitgenossen zu täuschen und zu verführen. Sie werden die erbittersten Feinde ihrer ehemaligen Brüder. Wenn die Sabbathalter vor Gericht ihren Glauben verteidigen müssen, werden diese Abgefallenen die wirksamsten Helfer Satans sein, um sie zu verleugnen und anzuschuldigen und um die Machthaber durch Falschaussagen und Unterstellungen gegen sie aufzuhetzen. Ich habe mir so ein paar Gedanken zu dem Text gemacht und ja, mir ist so meine persönliche Erfahrung mit meinem Arbeitsgeber eingefallen, als ich in der Ausbildung war. Und ja, ich habe es hautnah gefühlt, wie das ist, wenn so, ich sag mal, hochrangige Leute einen Glauben abstreiten wollen und einen zwingen wollen, dass man ja auf die weltliche Seite kommt. Es werden gute Angebote gemacht, man wird kritisiert, man wird komisch angeschaut, wenn man den Sabbat hält. Aber Gott ist treu, Gott ist immer für uns da und wenn wir uns für ihn entscheiden, dann können wir einfach nur gewinnen, weil am Ende haben wir das ewige Leben, ewig viel Zeit, um darüber nachzudenken, was Gott mit uns gemacht hat und ihnen ewiglich zu danken. Und mein zweiter Punkt ist, ich sehe da einen sehr wichtigen Punkt in diesem Text, nämlich, dass wir uns selber ermahnen sollen, dass wir uns selber durchleuchten sollen, ob wir wirklich auf Gottes Seite stehen und was hält uns ab, zu Gott komplett uns zu bekehren. Steht irgendwas zwischen uns und Gott? Und ich denke, wenn jeder Einzelne von uns selber kontrolliert und selber durchforscht, dann werden wir gewiss auf die Seite Gottes sein. Gott segne euch.
Wir lesen jetzt das nächste auf Seite 28, standhaft für die Wahrheit. Während dieser Verfolgungszeit wird der Glaube der Nachfolger Gottes geprüft werden. Sie haben die Warnung treu verkündigt und dabei nur auf Gott und sein Wort geschaut. Ihr Herz war vom Geist Gottes ergriffen und sie mussten reden. Die Treuen wurden von einem heiligen Eifer angespornt und vom Geist Gottes mit Macht getrieben. Sie erfüllten ihre Aufgabe, ohne über die Folgen nachzudenken, die eine Verkündigung dieses Gottesgebot Wort Gottes geben, Gottes Gottgegebenen Wortes an das Volk nach sich ziehen könnte. Sie haben weder über ihre irdischen Wohlergehen nachgedacht, noch über ihren Ruf oder ihren Leben. Oder ihr Leben. Sie sind in Schwierigkeiten gefangen, Satan bestürmt sie mit grimmigen Versuchungen, die Aufgaben, die sie sich aufgebürdet haben, scheinen ihre Kräfte weit zu übersteigen und sie werden mit mit dem Tod bedroht. Ihre ursprüngliche Begeisterung ist Verfolgen und doch können sie nicht mehr zurück. Dann werden sie sich ihrer Hilflosigkeit bewusst und flehen zum Allmächtigen um Stärke. Sie erinnern sich daran, dass die Worte, die sie gesprochen haben, nicht ihre eigenen waren, sondern die Worte dessen, der sie mit dieser Warnung beauftragt hatte. Gott legte ihnen die Wahrheit in ihren Herzen und sie konnten es nicht unterlassen. Sie verkündigen.
Ich lese weiter. Jede neue Wahrheit musste sich ihren Weg durch Hass und Widerstand hindurchbahnen. Jeder, der durch ihr Licht Segen empfing, wurde versucht und geprüft. In solchen Notlagen vermittelt der Herr Menschen besondere Wahrheiten. Wer könnte es dann wagen, sie nicht bekannt zu machen? Er beauftragt seine Diener, der Welt die letzte Einladung der Gnade zu überbringen. Sie können nicht schweigen, ohne ihr eigenes Leben in Gefahr zu bringen. Sie müssen ihren Auftrag ausführen und den Ausgang Gott überlassen. Wenn der Widerstand an Heftigkeit zunimmt, werden die Beauftragten Gottes wieder verwirrt sein. Denn es wird ihnen vorkommen, als hätten sie selbst die Krise verursacht. Ihr Gewissen und das Wort Gottes versichern ihnen aber, dass sie richtig gehandelt haben. Mit der Fortdauer der Prüfungen erhalten sie die Widerstandskraft, sie zu ertragen. Je heftiger und entschlossener gegen sie gekämpft wird, desto mehr nehmen ihr Glauben und ihr Mut in dieser Notlage zu. Ihr Zeugnis lautet: Wir dürfen Gottes Wort nicht verfälschen, indem wir sein heiliges Gesetz in Wesentliches und Unwesentliches aufteilen, nur um die Gunst der Welt zu erlangen. Der Herr, dem wir dienen, kann uns befreien. Christus hat die Mächte dieser Welt besiegt. Sollten wir uns vor einer besiegten Welt fürchten? Ich finde, das ist eine gute Frage. Ich stelle sie nochmal. Sollten wir uns vor einer besiegten Welt fürchten? Ich habe eine Erfahrung mitgebracht, und zwar, wir waren mal als Jugend, glaube ich, waren wir einfach mal beim Bücherstand in der Stadt und haben dann so Gutscheinkärtchen bekommen für ein paar Bücher. Die haben wir so ein bisschen verteilt. Und ja, ich voll motiviert, ich wollte so, ja, Leuten ein paar Gutscheine geben, ein bisschen ja, mit denen quatschen. Und dann traf ich auf ein paar Jugendliche, die so ein bisschen so auf Randale gemacht haben und so ein bisschen so, ja, Spaß gemacht haben und das nicht alles ernst genommen haben. Ich habe denen das dann wieder so den Gutschein gegeben und ja, dann sagt ja, schönen Tag noch, und dann sind die auch weggegangen, und dann ein paar Meter sind die gegangen und ich gucke so hinter mir und die haben es auf den Boden geschmissen. Einfach weg damit. Ich dachte mir so, hey, was soll das eigentlich, ne? Ich mache mir so viel Mühe, ich schenke meine Zeit den Leuten, dass ich ja denen die frohe Botschaft oder ein Buch schenken kann, und die Wertschätzung ist gar nicht da. Und da war ich erstmal so enttäuscht, und ja, dann hat mich genau diese Frage, jetzt genau wo ich das jetzt gelesen habe, auch richtig berührt. Also, sollten wir uns vor einer besiegten Welt fürchten? Also, ich glaube, dieser Moment, wo ich das erlebt habe, zeigt umso noch mehr, wie sehr die Menschen uns eigentlich brauchen, die noch nicht von Gottes Liebe erfahren haben. Wie sehr die Menschen eigentlich noch dass wir mehr auch den Leuten entgegenkommen, mehr missionieren, mehr zu den Leuten hinkommen, die vielleicht noch nicht so viel von Gott erfahren haben. Und da habe ich auch einen Bibelvers auch vorbereitet in Römer 8, Vers 31, der auch bekannt ist. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Und da würde ich auch sagen, und auch euch ermutigen, es wird schwierige Zeiten geben. Es wird auch Zeiten geben, wo wir sagen, ja, unsere Arbeitsstelle wird es vielleicht bedroht. Wir können vielleicht nicht arbeiten oder haben kein Geld oder wir leben nicht mehr in so einem Wohlstand wie jetzt. Dann ist es nur ein Appell von mir an euch, dass wir immer darauf schauen, auf Gott. Dass wir immer sagen, Gott ist für uns und keiner kann noch gegen uns sein, wenn Gott auf unserer Seite ist.
Wir lesen jetzt weiter. Eine kraftvolle Bewegung. Verfolgungen in verschiedenster Form wird es so lange geben, wie Satan existiert und das Christentum seine Lebenskraft behält. Niemand kann Gott dienen, ohne den Widerstand der Scharen der Finsternis auf sich zu ziehen. Böse Engel überfallen die Gläubigen, weil sie fürchten, dass ihnen ihre Beute durch deren Einfluss entrissen werden könnte. Böse Menschen, die sich durch das Beispiel Gläubiger getadelt fühlen, werden sich mit den gefallenen Engeln vereinen und versuchen, diese durch Verführungen von Gott zu trennen. Bleiben sie erfolglos, wird Gewalt angewendet, um ihr Gewissen zu brechen. Doch solange Christus der Fürsprecher des Menschen im himmlischen Heiligtum bleibt, spüren Herrscher und Volk die Schranken, die ihnen der Heilige Geist auferlegt. Der Feind bedrängt seine Helfershelfer, Maßnahmen zu entwickeln, die das Werk Gottes weitgehend behindern sollen. Aber gottesfürchtige Staatsmänner werden von heiligen Engeln beeinflusst, solchen Vorhaben mit unwiderlegbaren Argumenten zu begegnen. Wenige Männer werden also den mächtigen Strom der Bosheit eindämmen. Der Widerstand der Feinde, der Wahrheit, wird während der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft in Schach gehalten. Wenn die letzte Warnung verkündigt wird, werden diese führenden Leute, durch die der Herr jetzt wirkt, aufmerksam und manche werden sie annehmen und sich in der Zeit der Trübsal zum Volk Gottes bekennen. Der Engel, der sich der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft anschließt, soll die ganze Welt mit seiner Herrlichkeit erleuchten. Hier wird ein Werk von weltumspannender Ausdehnung und ungewöhnlicher Kraft vorhergesagt. Die Adventbewegung von 1840 bis 1844 war eine herrliche Offenbarung der Macht Gottes. Die erste Engelsbotschaft wurde zu jeder Missionsstation der Welt getragen und in einigen Ländern entstand die größte religiöse Bewegung, die seit der Reformation des 16. Jahrhunderts je in irgendeinem Land beobachtet wurde. Aber diese wird von der mächtigen Bewegung während der letzten Warnung durch den dritten Engel bei weitem übertroffen werden.
Ja, Andreas hat es vorhin schon mal bei den Bekanntmachen kurz angesagt. Ich würde dennoch jetzt kurz den Raum schaffen, damit wir die Gaben für die Weltmission und die Heimatmission sammeln können. Die zwei Körbe stehen hier einmal vorne und ich würde jetzt einmal die Zeit dazu geben, dass ihr nach vorne kommen könnt und genau die Gaben einfach reinlegen könnt.
Liebe Schwester, lieber Bruder, unser Gottesdienst neigt sich dem Ende zu und ich hoffe sehr, dass du auf vielfältige Weise durch die Beiträge gehört und auch gespürt hast, dass das Gebet einen Unterschied macht. Eine Woche des Gebets liegt für uns als Jugendliche hinter uns Und ich hoffe, wir durften ein Stück weit Zeuge dafür sein, welchen Unterschied das macht. Wie geht es dir damit? Hättest auch du an der Gebetswoche teilgenommen und auch einen Unterschied in deinem Leben bemerkt? Und ich frage mich, warum ist das so? Warum macht das Gebet so einen Unterschied? Und in dem Buch Das Gebet von Ellen White, eine Kompilation, eine Zusammenstellung, im ersten Kapitel, auf den ersten Seiten, finden wir eine wundervolle Antwort. Dort heißt es, im Gebet können wir uns Gott wie einem Freund öffnen. Beten bedeutet eigentlich, sich Gott wie einem Freund zu öffnen. Nicht, dass wir ihm sagen müssten, wie es um uns steht und was wir brauchen. Nein, das weiß er eher und besser als wir selbst, wie Jesus in Matthäus 6, Vers 8 erklärte. Wir müssen beten, um uns zu befähigen, Gott und seine Gaben anzunehmen. Das Gebet bringt nicht Gott näher zu uns, sondern uns näher zu Gott, schreibt Ellen White. Und ich finde das so wertvoll, so wichtig. Ich glaube, dass dieser Blick entscheidend ist auf das Gebet. Und dass jeder, der in dieser Gebetswoche innig im Gebet war, gemerkt hat, dass es nicht darum geht, eine Liste abzuarbeiten. Das Gebet nicht dem Besuch beim Doktor gleicht, bei dem man eine Liste von Problemen nennt, all seine Beschwerden aufzählt und dann, ehe man den Rat hört, wieder aus der Arztpraxis flieht. Die Liste abarbeitet, dann Amen sagt und zurück ins Leben kehrt und denkt, sich ändert etwas dadurch. Dass das Gebet vielleicht viel mehr, als dass es den Blick Gottes auf unsere Probleme richtet, was eh schon der Fall ist, unseren Blick mit den Augen Gottes auf unsere Probleme richtet. Das ist, glaube ich, entscheidend, dass nicht wir Gott dazu bewegen müssten, dass er auf unsere Probleme schaut, sondern dass wir mit den Augen Gottes auf unsere Probleme schauen können. Und so möchte ich dich einladen, liebe Schwester, lieber Bruder, dass diese Gebetswoche nicht endet, dass das Gebet nicht aufhört, weil es keine Lesung mehr in diesem leitenden Büchlein gibt. Vielleicht gibt es da Momente in deinem Leben, auch schon in der nächsten Woche, wo du wieder vor einer Entscheidung stehst. Da ist diese eine Sache, die du nicht mehr machen wolltest. Da ist dieser eine Mensch, mit dem du anders umgehen wolltest. Da ist diese eine Sache in deinem Leben, die du nicht verstehst, wo du dir Klarheit sehnst. Da ist diese eine Sache, die du nicht mehr ertragen kannst, wo dir Kraft fehlt, wo du Frieden brauchst. Ich glaube, dass das Gebet die Antwort ist, weil es eben uns hilft, unsere Probleme, die unweigerlich bleiben werden, in gewisser Art und Weise. Wir haben auch nicht für jedes der Anliegen die irdische Erfüllung gefunden. Aber dass es uns hilft, auf diese Probleme mit einem anderen Blick zu schauen, mit den Augen Gottes zu sehen. Mit Gott, der unser Freund ist und uns nicht als Knechte behandelt, sondern uns wissen lässt, wie er über uns und unser Leben denkt. Ihr Lieben, die Bibel ist in vielerlei Hinsicht dringlich. Und das schon im Alten Testament, spannenderweise. Wir als Volk des Buches wissen, dass es nicht erst in der Endzeit dazu kam, dass Gott an gewissen Stellen die Sache dringlich gemacht hat. Schon das Volk Israel bei der Landnahme und dann später bei dem Einzug wurde von Josua ganz dringlich aufgerufen. Es geht weiter im Neuen Testament mit Jesus, der die Menschen auffordert, es festzumachen, die Entscheidung festzumachen an dem Tag, an dem sie sich ihnen stellt. Und so ist das auch bei Paulus. Und so will ich euch jetzt mitgeben, ein Wort des Paulus an seine Mitarbeiter. Im 2. Korintherbrief in Kapitel 6 fordert er seine Mitarbeiter auf und zitiert Jesaja schon aus dem Alten Testament. Denn er spricht, ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Ihr Lieben, wir brauchen ein Leben des Gebets. Wir brauchen diese Einstellung in unserem Leben. Für uns selbst, für unsere Familien, unsere Freunde und all den Menschen, denen wir das Evangelium weitergeben wollen. Und das darf nicht warten. Nicht warten bis zum nächsten Jahr, bis man mit dem Bibelleseplan wieder durchstarten will als Neujahrsvorsatz. Und erst recht nicht bis zum nächsten Winter, wenn wieder der erste Schnee fällt, wieder so ein Heft ausgegeben wird und die nächste Gebetslesung im Haus steht. Bitte, liebe Schwester, lieber Bruder, warte nicht bis zum nächsten Jahr, bis du das Gebet ernst nehmen möchtest. Und was kann das praktisch heißen? Vielleicht gibt es da diesen Moment am Abend, wenn du nach Hause kommst von der Arbeit, wenn die Kinder schlafen Du hast den Tag über für die Familie gesorgt. Du warst in der Schule, warst in der Ausbildung, im Studium, hast alles geschafft und du willst dich entspannen. Du merkst, der Tag geht dem Ende entgegen und vielleicht kennst du das. Man kramt das Smartphone raus und schaltet den Bildschirm ein, schlägt die Zeitung auf, um abzuschalten. Und man muss so denken. Aber genau das, liebe Bruder, liebe Schwester, ist der Moment, in dem du diese Entscheidung festmachen kannst. In der du nicht zwischen dich und deinen Schöpfer kommen lassen solltest. Sich zu zerstreuen in sozialen Medien, in anderen Angeboten, sich mit den Lieblingssüßigkeiten zu beruhigen, nachdem man sich den Tag über gesehnt hat, das ist nicht der Weg, wie du Ruhe und Frieden für die Probleme findest. Du musst deinen Herrn und Heiland suchen im Gebet. Und so lade ich dich ein, dass du in diesen Momenten diese Entscheidung triffst, schon in der nächsten Woche, weil jetzt die Zeit ist. Lass nicht zwischen dich und deinen Erlöser kommen, deinen Freund und Bruder, Jesus Christus. Ich lade dich ein, während wir das nächste Lied hören, dass uns diese Entscheidung fest im Herzen wird. Dass du sie festmachst für die Zukunft und Raum für Jesus lässt im Alltag, der dein Freund ist und dir seinen Blick auf dein Leben schenken mag. Jetzt ist die Zeit. Amen. Unser Herr und Vater, gerade in diesem Moment bewegt sich die Welt, so vieles passiert. Nichts davon entgeht deiner Aufmerksamkeit. Und doch bist du gerade in diesem Moment, du der Herr über alle Dinge, ganz nah bei uns und hörst uns zu. Und dieses Vorrecht, das haben wir genießen dürfen, wir wollen es weiterhin wahrnehmen. Du hast uns nicht zu Knechten gemacht, nein, du hast uns freigekauft und uns deine Freunde genannt. Du lässt uns deine Pläne wissen. Und Herr, gib uns Frische und Mut, jeden Tag nach deinem Plan zu leben. Lass deinen Liebeswillen in unser Leben treten, da wo wir ihn noch nicht verstehen. Schenk uns diesen klaren Blick. Herr, lass das attraktiv sein für uns. So viel attraktiver als Ablenkung und Zerstreuung, die wir rings um uns in Fülle finden. Lass uns dich suchen, in der Stille. Lass uns am Abend, ganz konkret, für den nächsten Morgen sorgen, dass wir unseren Tag mit dir beenden und mit dir beginnen. Das bitten wir, Herr, in deinem Namen und bitten um deinen Heiligen Geist, der uns erinnert an all die Beiträge, an all die Zurufe, die du uns geschenkt hast in dieser Woche, ganz praktisch, aber auch in deinem Wort. Lass deinen Heiligen Geist uns daran erinnern in der kommenden Woche. Darum danken wir dir und dafür bitten wir in deinem Namen. Amen.